Hallo, bei Mein Wiesental. Heute habe ich einen ganz besonderen Studiogast bei mir. Heute ist Kai Sala bei mir und er ist ein sehr erfolgreicher Mountainbike-Fahrer. Hallo.
Hallo.
Und was waren denn so deine größten Erfolge in deinem Hobbysport?
Also der größte Erfolg ist, glaube ich, für jeden Sportler oder für jeden Radfahrer, dass er erstmal ohne Stützräder fahren kann. Ja, und dann wurde es halt irgendwann dann immer mehr. Und ich glaube, der größte Erfolg, der war 2012. Da wurde ich bei der 24-Stunden-Mountainbike-Fahrer Erster bei der Weltmeisterschaft, bei der U30-Klasse. Genau.
Weltmeister sozusagen.
Genau. Das war mein allererstes Rennen und wurde dann gleich Weltmeister, genau.
Mhm. Ja, und wie hat das bei dir alles angefangen?
Na, wie das halt so bei Männern oft ist, so durch eine blöde Schnapsidee. Genau, also mir hatte, weiß gar nicht, das war glaube ich 2010, hat mir bei der Weihnachtsfeier entschieden, wir fahren jetzt mit dem Rennrad nach Paris. Damals hatte aber noch keiner ein Rennrad und da habe ich so gedacht, ja gut, das sind so die leeren Versprechungen, die man eh nicht einhaltet und sowas. Das Problem bei der ganzen Sache war dann einfach, dass unser Chef, der hat dann irgendwelche Mountainbiker gekannt in so einem Team und die haben uns dann Rennräder organisiert. Tja, und ein halbes Jahr später sind wir dann nach Paris gefahren und dort dann so einen Abschlussabend gemacht mit relativ viel Alkohol und habe dann entschlossen, mir fahre, damals gab es das Rennen in Tottenauberg noch, das 12-Stunden-Rennen. Und Anfang des Abends haben wir gesagt, wir machen das als Viererteam und am Ende des Abends haben wir dann gesagt, okay, jeder muss das als Einzelfahrer machen. Und ja, dann bin ich dort dann schon gleich Vierter geworden in meinem allerersten Rennen und dann ist halt eins zum anderen gekommen.
Waren die anderen auch so sportlich?
Ja, nicht ganz, aber ähnlich, ja.
Also für die war es mehr genau. Gaudi und also für dich wurde dann viel mehr daraus.
Ja, ich bin dann schon sehr ehrgeizig. Also wenn ich was mache, es gibt im Prinzip 0 oder 1. Also entweder nix oder 100%. Und ja.
Und das hat dich dann so dazu gebracht, dass du weitermachst mit dem Mountainbike-Fahren?
Ja, das wurde halt dann immer mehr. Dann habe ich dann irgendwann von so einem Rennen in Italien dann erfahren über einen damaligen Kollegen und da habe ich so gesagt, okay, da mache ich mit und dann hat er eben gesagt, ja, das ist eins der härteste 24-Stunden-Rennen und sowas und dann habe ich mich halt da angemeldet und als ich dann dort vor Ort war, habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja die Weltmeisterschaft.
Ah, ja. Das hast du vorher gar nicht gewusst.
Das wusste ich vorher nicht.
Ah, das war das 2012.
Genau.
Wo du
genau.
Dann beim ersten Mal schon Weltmeister wurdest.
Genau, also in, wow. in der U30-Klasse, genau.
Und im Nachhinein warst du noch mal öfter da, oder?
Ja, also man muss sagen, das Rennen in Finale Ligure, also das ist an der ligurische Steilküste, also ja, direkt am Meer, im Hintergrund sind 2000 Meter hohe Berge, also von der Gegend her wunderschön und eben das Rennen, ja, ist wie für die Triathleten im Prinzip das Kona, also der Hawaii-Triathlon, das Nonplusultra, weil ja, da geht es halt wirklich steil hoch und wirklich steil runter, sehr, sehr technisch und das 24 Stunden halt dann durchzuhalten, das ist schon ja, sehr, sehr sportlich und das war mein allererstes Rennen und alle habe immer gesagt, das ist das Wunderschönste, was man überhaupt fahren kann und ja, das wollte ich halt dann mal ausprobieren und bin halt dann 2012 dann Weltmeister geworden, ja.
Ja, das ist schon überraschend, oder?
Anfängerglück, weißt du.
Oder hast du das erwartet?
Nein, also man muss schon trainieren, so ist ja nicht. Also die normale Fahrradtour zur Eisdiele reicht da halt bei langem nicht mehr. Also man muss schon ein bisschen mehr tun dafür, dass man dort halt vorne mitfahren kann. Ja.
Und wie kann man sich das vorstellen, also 24 Stunden Rennen?
Naja, also theoretisch ist, man kennt ja die 24-Stunden-Rennen von Le Mans, die mit dem Auto. Theoretisch ist nichts anderes, also man fährt quasi Runden und derjenige, der die meisten Runden zum Schluss hat und ja bei Rundengleichheit, wer halt zuerst im Ziel ist, der hat halt gewonnen. Und jetzt bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder jetzt zum Beispiel bei dem Rennen im Finale, da trennen auch der erste und der zweitplatzierte vielleicht 5 Minuten. Und auf 24 Stunden gesehen ist das ja ein Wimpernschlag. Da überlegt man sich zweimal, geht man jetzt nochmal kurz pinkeln oder hält man nochmal kurz an, um sich eine Jacke anzuziehen oder sowas, sondern ja, da sind die Standzeiten sehr, sehr kurz.
Aber man kann sich die Pausen selber einteilen und fahren, wann man möchte oder wie.
Theoretisch kann man auch nur eine Runde fahren und gilt dann trotzdem als 24-Stunden-Fahrer. Klar, natürlich, so gewinnt man halt kein Rennen.
Macht auch nicht wirklich Sinn, oder?
Macht auch keinen Sinn. Wobei, man muss halt auch sagen, ja, 24 Stunden sind halt ziemlich lang. 24 Stunden jetzt wirklich durchfahren, ja, das ist schon sehr schwierig. Und also die meiste, also jetzt, wenn man jetzt vorne die Top 10 fährt oder so, da merkt man dann auch in der Nacht ist auch nicht mehr so viel los. So zwischen 3 und 5 Uhr morgens, das ist so schon der Knackpunkt eines jeden Rennens. Und ja, das ist dann schon schwer.
Und du warst aber schon Pausen so, dass du mal ein, zwei Stunden aussetzt, oder?
Also bei mir ist so, ja, man lernt den Körper mit jedem Jahr ein bisschen besser kennen. Ich bin jetzt 29 und mache das jetzt ja, seit 2012. Und ja, man lernt den Körper besser kennen und ja, fordert auch jedes Jahr oder mit jedem Rennen den Körper auch ein bisschen neu raus und findet auch neue Wege, sich zu verbessern. Und bei mir hat sich so eingependelt, so nach 8 Stunden muss ich mal pingeln. Und dann wird die erste Pause gemacht, weil dann wird es meistens dann auch dunkel. Da muss man die Lampe ans Fahrrad montieren. Ja, vielleicht mal ein bisschen größeres was essen oder sowas als normal. Und ja, nach 16 Stunden, also nach weitere 8 Stunden, dann auch nochmal kurz Pinkelpause, nochmal, dann kommen die Lampe wieder runter und vielleicht dann nochmal ein bisschen was Größeres essen und dann geht's wieder weiter. Und verpflegt wird auf dem Fahrrad, das kennt man, weiß nicht, vor der Tour de France, wenn die dann so Getränke gereicht kriege vor der Betreuer, und so ist es bei mir auch. Ich habe dann meine Betreuer dabei, die halt 24 Stunden dann an der Strecke stehe und halt für mich dann Getränke richte an der Fahrradflasche, die dann so rauskalte wird, da ist dann quasi so ein Müsli-Riegel, oder wir machen meistens so, die Riegel selber, sind die halt mit so einem Haargummi befestigt, und dann nimmt man das dann auf im Fahrer und isst während dem Fahrer, trinkt während dem Fahrer, ja. Man muss das halt alles irgendwie ein bisschen managen.
Ja, und wie ist es, wenn das Fahrrad dann mal kaputt geht mitten auf der Strecke, oder passiert das eher selten?
Ich habe
mal irgendwas gelesen, bei einem deiner Rennen war das doch auch so, dass du mal irgendwie ein Ersatzfahrrad nehmen musstest, oder?
Genau, also bei den Meisterschaftsrennen ist ein Ersatzrad ist erlaubt. Das kennt man jetzt aus anderen Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel beim Triathlon oder sowas, kennt man das nicht. Da ist ein Ersatzrad erlaubt, das kann man aber dann eben nur in der Tech-Zone, also im Prinzip in der Boxengasse halt dann holen. So, und bis dorthin muss man halt dann kommen, wenn halt irgendwas abgebrochen ist oder sowas, halt zu Fuß. Und damals in dem Rennen, da hat sich der Schlauch in Anführungszeichen aufgelöst, und war halt dann nichts mehr zu machen mit Flicke oder sowas, sondern musste dann eben laufen, und dann habe ich dann das Ersatzfahrrad genommen für 2-3 Runden, während mein Mechaniker das halt wieder so ein bisschen notdürftig hingerichtet hat, und bin dann mit dem normalen Rennfahrrad halt dann wieder weitergefahren. Ja, das ist dann, ja, immer ein bisschen schwierig auf der Strecke, dann meistens ist ja dann, sowas passiert dann meistens natürlich auch noch nachts, wenn man halt auch nicht sieht oder wenig sieht, ja, dann die Aufregung noch dazu, nachts ist dann oft noch mal ein bisschen kälter oder so, ja, dann hat mit Spaß dann nichts mehr groß zu tun, dann Reifen zu pflegen, genau.
Wie ist denn das jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte, wie ist denn das mit der Strecke, die sind arg steil oder hoch und tief und runter? Und
also, da gibt es schon große Unterschiede. Also jetzt zum Beispiel, wie das Rennen, was ich gerade eben erwähnt habe, in Italien, da geht es schon richtig zur Sache. Also da sind steile Rampen drin, da sind die Abfahrte richtig krass und verblockt, also mit Steinen, mit Wurzeln, teilweise Sprünge drin. Also da geht es schon zur Sache, und das 24 Stunden ohne Licht dann in der Nacht, wo man halt selber halt mit der Lampe, was man halt so zur Verfügung hat, zu fahren, das ist schon eine Herausforderung. Gut, mir macht das Spaß, also ja, ich finde es einfach lustig halt, und ja, da brennt für mich das Herz halt. Dann gibt es aber auch Strecke, wie zum Beispiel, ich habe letztes Jahr in Stuttgart ein 24-Stunden-Rennen gewonnen. Das hat stattgefunden auf dem Gelände vor der Messe, also in der Nähe vom Flughafen. Da war ziemlich viel Ebe, da gab es ein paar Kurven, da ist man, keine Ahnung, über Palette drüber gesprungen oder sowas. Das war jetzt technisch jetzt kein Highlight oder so.
Ist das dann auch langweilig für dich?
Irgendwann wurde es dann auch mal langweilig, ja, da versucht man sich halt dann anders abzulenken. Das sind halt irgendwie Strecke-Porsche, dann unterhält man sich halt mit dem so, hey, du bist ja wieder hier oder sowas. Und ja, ich versuche es dann schon immer recht lustig zu machen. Auch die Leute, die ich überhole, halt mit denen kurz ein bisschen was rede. Und
apropos lustig, ich habe gehört, dass du früher auch irgendwie in lustigen Verkleidungen gestartet bist. Oder?
Ja, genau. Also für mich ist halt Ja, klar, natürlich Sport ist für mich schon ziemlich hart teilweise, weil halt viel Training und so. Aber der Spaß, der darf nicht zu kurz kommen. Wie zum Beispiel, ich mache hier beim örtlichen, oder in Wehr ist die Veranstaltung am Wehratallauf jedes Jahr theoretisch mit. Und stand dort immer verkleidet, einmal als Kaffeetasse oder dann mal als Spider-Man oder sowas. Irgendwas Witziges, das halt okay. Sonst keiner macht.
Ja, genau. Und du trainierst wo?
Also ich wohne in Hasel und ja, rund um Hasel gehe ich oft sehr viel joggen, also Lauftraining mache ich sehr, sehr viel. Dann gibt es in Wehr so eine Staumauer, das ist auch oft was ich halt absolviere, so Treppetraining. Ja, und dann meine Freundin kommt vom Nordschwarzwald, also bin ich auch im Nordschwarzwald sehr oft, auch mit dem Mountainbike unterwegs und Rennrad sehr oft. Jetzt vor 2 Wochen war ich am Gardasee trainieren.
Also überall so ein bisschen.
Ja.
Aber du bist im Verein auch.
Ich bin im RSV Trompeter Bad Säckingen. Genau, bin ich im Verein und finde es dort auch sehr schön, weil dort wird auch eine tolle Nachwuchsarbeit gemacht. Da bin ich auch ab und zu im Training. Je nachdem, es wird immer ein bisschen weniger, je engagierter man halt in dem Sport ist und halt je mehr man halt trainieren muss. Ja, ist es halt immer schwierig, gerade wenn man eine Wochenbeziehung natürlich dann noch hat. Das Kindertraining findet dann immer samstags statt, samstags um 10. Da findet man halt auch relativ wenig Zeit, aber wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann gehe ich dort gerne hin, weil, ja, wenn man dann sieht, dass die so kleine Stöckchen.
Also du trainierst dann auch die Kinder?
Ja, genau, selbst. Genau. Ah, okay. Wenn gerade Not am Mann ist und ich habe einen Funk bekommen, dann und dann bräuchte man vielleicht jemand, dann bin ich dann gerne auf der Matte und zeige dir eine kleine.
Das ist auch toll.
Bisschen was, ja, das ist witzig, wenn man dann so 6-7-Jährige sieht, über so einen kleinen Sprung drüber springe und man denkt, oh nein, was selber wird es nicht machen. Aber
wenn man jetzt Weltmeister werden will oder Europameister oder überhaupt so bei diesen Rennen mitmachen will, wie oft muss man denn dann trainieren in der Woche?
Ja, also bei mir ist es schon fast täglich. Also ich schaue dann schon, dass ein Tag in der Woche, wo ich mal wirklich gar nichts mache, weil Sport kann auch sehr schnell zur Sucht werden. Das unterschätzen auch viele Leute. Bei mir ist auch so, ich trainiere 3 Tage meistens am Stück hintereinander, auch ziemlich heftig dann je nachdem. Und dann ist ein Ruhetag, also ein Ruhetag kann dann auch sein, mal schwimmen gehen oder Step-Aerobic oder sowas.
Also
mal,
ein Ruhetag, der auch mit Sport
gefüllt ist. Der auch mit Sport gefüllt ist, genau. Bei mir ist dann meistens aber der Freitag jetzt, wo ich zum Beispiel gar nichts trainiere, wo ja, wochenendbeziehungstechnisch halt, dann fahre ich halt zu meiner Freundin und trainiere dann 3 Wochen hintereinander, eben relativ straff. Und dann ist eine Ruhewoche, wo ich dann auch eben so alternatives Training mache, wie zum Beispiel mit meiner Mutter ins Step-Aerobic oder mit meiner Schwester ins Zumba oder halt mal schwimmen gehe oder mit meinem Vater mal zu so einer Aerobic-Gruppe mit dazu und ja.
Ah, also, das heißt, die ganze Familie macht Sport.
Ja, die macht schon ein bisschen Sport, genau. Genau.
Auch ein bisschen vererbt worden.
Ja, mehr oder weniger.
Okay, jetzt hast du jetzt, wann ist jetzt dieses nächste Rennen in Italien?
Also für mich ist jetzt der erste Step jetzt als erstes in Italien, dieses Rennen Finale Ligure, weil ja, da trifft sich schon so ein bisschen die High Society in der Szene, also da kommen die von Australien, aus Holland, die kommen aus England, teilweise aus Amerika, also das ist schon eine ziemlich globale Veranstaltung und da ist dann schon toll zu sehen, auch die Italiener, die sind ja auch ziemlich radverrückt, zu sehen, wo man dann dort steht, also das ist schon nochmal ganz anders organisiert auch und ganz anders aufgezogen, als jetzt zum Beispiel die Rennen in Deutschland. Dann 3 Wochen später wäre dann die Europameisterschaft, die findet in der Schweiz statt, genau, in Davos, da ist halt der Knackpunkt jetzt nicht unbedingt die Strecke oder dass jetzt mega steil ist, sondern das Rennen findet fast auf 2000 Meter Höhe statt, also da wird dann
die Luft geht dann schnell
die
aus.
Die Luft dann so das Problem, eben die rote Blutkörperchen, die halt ja im Prinzip mehr Sauerstoff brauchen und das muss man auch so ein bisschen ja, trainieren, beziehungsweise da kann ich es auch noch nicht einschätzen, wie sich das dann verhält. Ja, und dann sind noch 2 deutsche Rennen, also 24-Stunden-Rennen dann noch geplant. Und ja, zusätzlich wollte ich dann am Ende vor der Saison die 12-Stunden-Weltmeisterschaft noch fahren. Ja, Jetzt mal schauen.
Ja, und für die WM jetzt in Davos bist du schon qualifiziert, oder? Oder die Europameisterschaft in Davos?
Genau, für die Europameisterschaft in Davos bin ich theoretisch qualifiziert, weil ich eben letztes Jahr U30 Europameister geworden bin. Da braucht man sich jetzt nicht großartig qualifizieren. Von dem her, das sollte soweit passen.
Und das Rennen in Italien jetzt am Freitag findet es statt, am 27. Mai in Finale.
Genau.
Wo ist das?
Naja, das ist quasi zwischen Genua und Monaco an der Nordküste von Italien, genau.
Und dann ist ja noch die EM in Davos.
Genau.
Und dann noch einige weitere Rennen. Also ganz schön, also es sind alles nur Langstrecken.
Ja, das sind vorwiegend Marathons, die ich fahre und halt eben habe mich jetzt spezialisiert auf die Endurance-Rennen, also die 12- und 24-Stunden-Rennen. Ja, zur Vorbereitung fahre ich jetzt zum Beispiel den Ultrabike hier in Kirchzaden, der kommt ja auch durch Todtnau durch. Nur bei mir ist halt meistens das Problem, so der Körper, der wacht zuerst so nach 3 Stunden auf und dann ist so ein Rennen halt schon wieder halb vorbei und ja, dann kann man natürlich vorne beide Profis oder so natürlich auch nicht mithalten.
Also ist es schon für dich ein Vorteil, dass es lange Strecken sind?
Ja, das hat sich halt, also ich habe früher Leichtathletik gemacht und da hat sich dann schon relativ früh kristallisiert, je länger die Strecke wurde, desto besser war ich halt. Und ja, das habe ich mir dann irgendwann halt mal überlegt, okay, jetzt versuchst du halt mal nicht nur Marathon zu fahren beim Mountainbike, sondern halt ja, ein bisschen länger. Und sieh da.
Aber nach dem, was du mir vorher erzählt hast, dass du mit 34 so man die größte Ausdauer hat, dann müsstest du ja noch viel erfolgreicher werden.
Also, deswegen, ich sage das jetzt halt auch immer, U30-Klasse, das kann man quasi so vergleichen wie in der Leichtathletik mit der U23-Klasse oder Fußball bei der Amateure oder sowas. Ja, da ist noch Luft nach oben. Also jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei der Europameisterschaft wurde ich auch U30-Europameister in der U30-Klasse und bei der Elite wurde ich Vierter, also knapp am Podium vorbei. Da gibt es schon noch bessere, also das muss man auch ganz klar sehen und auch die Australier, das ist eine ganz andere Welt, die trainiere ganz anders, da ist das schon fast Profisport, das gibt es bei uns natürlich nicht. Von dem her, da ist schon noch viel Luft nach oben. Ich denke, da wird jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch noch mal ein bisschen was gehen, das kommt natürlich auch immer ein bisschen so aufs Umfeld drauf an. Ja.
Der Australier war ja eigentlich auch schneller als du, aber du wurdest der Europameister, weil er ja nicht.
Genau, genau. Ewe, der war, der letztes Jahr gewonnen hat bei der Elite, der war auch U30, auch in der U30-Klasse. Ja, gut, der kann halt kein Europameister werden, weil der halt nicht zur Europa gehört.
Ja, das war eine Europameisterschaft.
Das war eine Europameisterschaft, die allerdings offen für alle ist, weil eben das Finale, da freue sich alle drauf, das ist das Nonplusultra-Rennen, da fiebert die Szene so ein bisschen drauf hin.
Und wenn dann so ein Australier-Bester wird, dann hat er trotzdem nicht gewonnen.
Nee, gut, halt, der kann halt kein Europameister werden, genau, der Arme.
Ja, Pech für ihn, Glück für dich.
Genau.
Ja, was kann man denn noch erzählen? So was würdest du den Leuten raten, die jetzt so anfangen mit so einem Sport?
Ja gut, vielleicht jetzt nicht gleich unbedingt so ein 24-Stunden-Rennen, aber man sollte auf jeden Fall, wenn man anfängt jetzt Rad zu fahren, sollte man sich langsam steigern auf jeden Fall. Jetzt nicht jeden Tag gleich fahren, sondern erstmal schauen, was macht denn so der Körper. Muskelkater ist meistens auch ein schlechtes Zeichen. Also Muskelkater sollte man auch keine bekommen. So leichtes Ziehen der Beine ist okay. Da muss man aber schon drauf achten, dass man dann am nächsten Tag vielleicht nicht unbedingt jetzt nochmal was macht, sondern vielleicht erstmal einen Tag Ruhe. Und das langsam steigern, ich glaube, das bringt schon einiges. Und das ist jetzt bei mir auch so, jetzt zum Ende vor der Saison, da trainiere ich dann den kompletten Oktober, mache ich gar nichts mehr. Also da ist dann auch mal Ruhe angesagt, da musst du die Seele auch mal baumeln lassen. Und dann kann man dann nach dem Monat, wo man dann nichts macht, kann man dann auch nicht wieder von vorne anfangen, beziehungsweise einfach dort, wo man aufgehört hat und dann wieder 100%, sondern da geht es auch erst mal wieder in kleine Schritte los, sich wieder langsam dran tasche, ja. Aber der Körper, der braucht halt auch dann auch die Ruhe. Und deswegen, man darf am Anfang natürlich noch keine großen Sprünge erwarten. Wenn man jetzt sich sagt, okay, man will trotzdem jetzt mal so ein 24-Stunden-Rennen fahren, dann darf man, glaube ich, die Erwartungen nicht allzu hoch schrauben, weil so eine Nacht die hat schon nochmal ihre eigenen Gesetze. Also man merkt halt so zwischen 3 und 5 Uhr morgens, da ist auf der Strecke halt nicht mehr viel los und das sind halt meistens in Anführungszeichen die nicht so ambitionierte Fahrer, die halt die Pause dann auch einfach brauchen über die Nacht und so eine Nacht darf man halt dann auch nicht unterschätzen.
Du hast jetzt gesagt, Muskelkater sollte man keinen bekommen. Bekommst du auch nie Muskelkater, oder?
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? So ein Jan Frodeno, der jetzt zum Beispiel den Triathlon auf Hawaii gewonnen hat, der hat mal gesagt, Schmerz gehört zum Sport mit dazu. Muss nicht unbedingt, also ich versuche es vermeiden, so sehr es geht, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein krasses Treppetraining jetzt hinter mir habe, was schon ziemlich auf Muskulatur geht und auf die Oberschenkel, da bleibt es manchmal auch nicht erspart, dass man auch mal am nächsten Tag ein bisschen richtig Ziehe in den Beinen hat und wirklich Muskelkater. Da muss man halt dann schauen, wie man den halt dann so schnell wie möglich wieder wegkriegt.
Was ist so ein Treppentraining? Da rennt man dann stundenlang Treppen hoch und runter, oder?
Also jetzt zum Beispiel in Werder ist so eine Staumauer, die hat, glaube ich, ein bisschen mehr als 200 Stufen. Die alleine hochzulaufen ist schon eine Herausforderung, aber ja, ich mache dann meistens so Treppensprints mit 3 Minuten Pause und danach dann halt noch irgendwelche Sprünge oder sowas, ja. Also jeden Tag was anderes.
Sehr sportlich. Wie wird denn dann im Winter trainiert?
Also viele Radfahrer, die gehen Langlaufski fahren. Bei mir war das allerdings immer so, meine Eltern haben halt im Prinzip keinen Wintersport gemacht und dann lernt man das als Kind halt ehrlich gesagt nicht. Das ist dann auch immer sehr, sehr peinlich, weil ich arbeite in Schönau, da fährt jeder Ski und ich bin dann der Einzige in der Firma, so kommt es mir manchmal vor, der halt gar nichts macht. Für mich ist es halt jetzt auch schwierig, wenn man sich jetzt so ein bisschen so einen Ruf erarbeitet hat in der Szene. Wenn ich jetzt mit Wintersport anfangen würde, gehe ich mal davon aus, dass Verletzungen nicht ausbleiben und für mich ist eigentlich das oberste Gebot, gesund zu bleiben, weil der Körper, der soll einem ja auch begleiten, bis man alt ist und nicht schon vorher Schluss machen.
Das heißt, genau. Du machst im Winter?
Ich mache im Winter jetzt kein Langlauftraining oder so. Also ich gehe sehr, sehr viel joggen, also Lauftraining. Ja, und dann gibt es halt so die berühmte Rolle, also so Rolletraining auf dem Fahrrad halt innen drin. Das macht jetzt nicht unbedingt mega viel Spaß, aber ich gehe zum Beispiel auf Mountainbike jetzt, wenn es ein bisschen Schnee hat, so 10 cm Schnee geht es schon. Und wenn es dann drüber geht, brauchen wir mit dem Rad auch nicht mehr raus. Also, ja.
Was war denn so das verrückteste Erlebnis, was du so hattest in deiner Zeit so als Mountainbiker?
Naja gut, verrückteste Erlebnis kann man jetzt so nicht genau definieren. Es gibt immer verrückte Sachen im Rennen zum Beispiel, die einem passieren mit irgendwelchen Teilnehmern. Da kam zum Beispiel, ich musste letztes Jahr ein Rennen aufgeben in München, weil ich da Magenprobleme hatte und bin dann nach dem Rennen dann auch dorthin gegangen, weil ich dann trotzdem noch sehen wollte, wie die so einfahren. Und dann kam so einer zu mir und sagt, hey, super, er hat mich gegoogelt und er findet das mega cool, wie ich das so fahre und hat mir dann seine Lebensgeschichte erzählt, dass er vor 2 Jahren noch im Rollstuhl saß. Mhm. Und für ihn ist Aufgabe halt gar nichts und für ihn ist das gar keine Option. Und da habe ich mir dann hinterher auch so Gedanken gemacht, ja scheiße, ja, der saß wirklich mal im Rollstuhl. Und ich glaube, wenn man so eine Geschichte dann mal erlebt hat, dann denkt man anders drüber und dann, ja, würde man dann vielleicht auch nicht unbedingt jetzt ein Rennen aufgeben oder so. Mein Aufgeben ist jetzt auch nicht unbedingt meine Stärke, aber ja, da hat es halt einfach keinen Sinn mehr gemacht. Ich musste mich 8-mal übergeben und dann habe ich gesagt, hey, der Körper, der geht einfach vor, da muss man es jetzt nicht mit der Brechstange versuchen. Nur halt, wenn man dann halt hinterher dann sowas gesagt kriegt, ich saß früher mal im Rollstuhl und habe es jetzt trotzdem durchgezogen, ja, das war halt dann vielleicht, ja, wie soll ich sagen, so mal die Augen geöffnet, wie es auch andere Leute auch mal geht. Ansonsten, es gibt halt viele schöne Erinnerungen auch, jetzt zum Beispiel bei uns in der Gegend ist halt wunderschön, da fährt man durch den Schwarzwald und sieht dann unter die B317, wie sich da die Leute entlang schlängeln und dann denkt man sich, ja, die sehe doch die ganze Schönheit vom Schwarzwald gar nicht und ja, da gibt es viele schöne Erinnerungen mit Sonnenuntergang, wenn man halt abends noch unterwegs ist oder ganz, ganz früh morgens, wenn noch keine Motorradfahrer und noch kein Flugzeug am Himmel unterwegs ist. Da ist einfach Ruhe und da denkt man sich, ja toll, wir leben dort, wo andere Urlaub machen und ja.
Aber bei so einem Rennen jetzt, wenn man da 12-Stunden-Rennen oder 24-Stunden-Rennen fährt, kriegt man da überhaupt viel mit von dieser Umgebung und der Landschaft oder hat man dazu gar keine Zeit, sich das überhaupt anzuschauen?
Das kommt, glaube ich, auch immer auf den Mensch drauf an. Also ich bin mir ziemlich sicher, meine Konkurrenten kriegen wahrscheinlich nicht ganz so viel mit wie ich, weil wenn man dann so sieht, dass die schon so halber Schaum vor dem Mund habe und wirklich alles nur noch fixiert ist oder so, so einer bin ich jetzt nicht. Also jetzt zum Beispiel, da gab es auch eine wunderschöne Szene, vor 2 Jahren war das, glaube ich, auch bei dem Rennen in Italien. Das findet im Prinzip an der Steilküste statt, da kann man, ja, ich sag jetzt mal 300 Meter nach unten schaue, sieht dann das Meer, und da gab es dann früh morgens um 5:30, als die Sonne gerade aufgegangen ist, sah man halt so im Hintergrund so schneebedeckte Berge und das Meer, und dann fuhr gerade in dem Moment fuhr so ein Kreuzfahrtschiff vorbei, das war komplett beleuchtet, und das war eine Stimmung, da muss ich selber anhalten, und da habe ich mir dann auch gedacht, die Minute, die nehme ich mir jetzt, auch wenn es jetzt hier um einen Titel oder sowas geht, die Minute, die kommt nie wieder. Das ist was Einmaliges mit der Stimmung am Morgen. Es war so schön ruhig und im Prinzip, ja, das Licht war einmalig. Das hat sich dann alles auf dem Meer gespiegelt, und dann das beleuchtete Schiff, das war schon einmalig, und ja, das sowas würde ich auch nicht missen wollen.
Ah, das hört sich gut an. Das heißt, du fährst zwar schon und bist schon sehr ehrgeizig, aber du beachtest auch dein Umfeld und schaust auch, was dort passiert. Und
ja.
Will ich nicht so, ja, einfach nur alles um dich herum vergessen, sondern auch.
Ja, man muss das schon immer differenzieren. Klar, wenn es jetzt um einen Titel geht, okay, dann muss man schon schauen, wie weit bin ich jetzt vorne dran oder eben halt eben nicht. Dann, klar, dann hat man manchmal das Auge jetzt nicht dafür, aber ich versuche das schon alles sehr spaßig dann zu sehen, weil ich mir halt einfach sage, mit Spaß kommt auch der Erfolg. Wenn mir der Sport auch keinen Spaß mehr machen würde, dann würde ich es, glaube ich, auch nicht betreiben, weil man fragt sich dann schon oft auch im Training so, warum mache ich das eigentlich? Man verdient ja, also ich verdiene ja damit kein Geld oder so, für mich ist das Hobby. Und ja, da muss man schon einen sehr großen Wille haben, dann auch solche Rennen dann halt auch zu bestreiten.
Das heißt, du hast einen großen Ehrgeiz, aber du kennst auch deine Grenzen und du nimmst das alles mit Spaß.
Genau, also ich denke, man muss Leben sowieso relativ locker nehmen, und ja, der Ernst sollte manchmal zu Hause bleiben.
Wie ist denn das mit dem Geld verdienen? Kannst du denn mit dem Mountainbiken Geld verdienen oder nicht?
Ich gebe mehr Geld aus fürs Mountainbike, als dass ich was verdiene. Also jetzt so eine Reise nach Italien oder sowas, da kriege ich jetzt keine Zuschüsse vom Bund der Deutschen Radfahrer oder sowas. Da gibt es gar nichts, weil das ist jetzt nicht unbedingt jetzt eine Disziplin, die jetzt zum Beispiel nach Olympia kommt. Ja, ich habe jetzt schon 2, 3 Sponsoren, wo ich halt weniger bezahle jetzt für die Teile oder sowas, oder kriege einen Teil vom Fahrrad auch gesponsert. Aber ja, wenn man sich überlegt, dass so ein Fahrrad, also ich fahre ein Fahrrad, das kostet wahrscheinlich im Warewert so 10.000 Euro.
Oh mein Gott.
Und ja, klar muss ich die 10.000 Euro jetzt nicht bezahlen, aber ich stecke da trotzdem noch genügend Geld rein. Dass
das sind ja auch immer wieder Ersatzteile und sowas her, oder?
Ja, also während einer Saison brauche ich so 7 bis 8 Sätze Reifen, also vorne und hinten. Und wenn man sich so überlegt, so ein Reifen kostet normalerweise so um die 50 Euro. Ja, das ist alleine schon der Materialwert für die Reife, ist da schon relativ hoch. Klar, das kann man jetzt nicht vergleichen jetzt mit Motorradrennen fahren oder sowas.
Aber du würdest schon gern Geld damit verdienen, oder nicht?
Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man Geld verdienen will damit, dann muss man es machen. Dann muss man trainieren, muss ins Trainingslager, muss zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und für mich ist das halt, ich bin frei, ich kann das selber entscheiden, was für Rennen ich fahre. Ja, und die Freiheit, die will ich mir schon irgendwo bewahren. Und wenn man jetzt Geld damit verdient, dann sind die Erwartungen auch ganz anders. Dann sollte man auch irgendwelche Rennen gewinnen, weil sonst verdient man kein Geld. Und so kann ich dann auch mal an Rennen antreten und sage, ja, ich schaue halt einfach mal, was dabei rauskommt.
Aber es gibt auch bestimmte Rennen, die du gerne mal fahren würdest, oder so Traumrennen.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, so als Kind, damals als Jan Ulrich groß in Deutschland war, da hat man sich schon so gedacht, ah cool, so Tour de France oder sowas, das wäre natürlich schon was. Aber wenn man halt dann auch so sieht, was da hinter der Kulisse abgeht, muss ich das jetzt nicht unbedingt haben.
Aber gibt es nicht noch so ein paar Strecken, die du gerne mal fahren würdest an bestimmten Teilen der Welt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es jetzt zum Beispiel ein Rennen in Südafrika, Cup Epic, das sind 8 Etappen jetzt zum Beispiel. Das gilt so als die Tour de France der Mountainbiker. Das wäre halt schon schön. Oder ja, da gibt es auch Rennen in Australien, Crocodile Trophy heißt jetzt zum Beispiel ein Rennen. Das sind auch mehrere Etappen, die halt so durch Australien durchführen. Und klar, da gibt es viele, viele tolle Rennen. Dann gibt es auch ein 24-Stunden-Rennen in Finnland. An dem ist der ganze Tag lang hell oder halt 24 cool, Stunden lang hell, das wäre auch mal so eine Sache oder so. Ja, aber ja, da scheitert es halt schon an der Finanzierung. Wenn ein Flug nach Finnland kostet erstmal und bis dann das ganze Material dann noch hingeschippert hast.
Also die Reise ist dann da teuer oder zahlt man da auch meistens Teilnahmegebühren bei diesen Rennen?
Bei den Rennen zahlt man teilweise richtig gut Teilnahmegebühren. Also ja, da ja, könnte man sich einen schönen Abend im Restaurant mit der Frau oder Freundin. Ja.
Doch. Okay. Also das nächste Rennen ist ja jetzt am Freitag, 27. Mai. Und wie siehst du denn dort so deine Chancen, wieder zu gewinnen?
Ja, so Gewinnprognose, das will, glaube ich, noch nicht mal ein Fußballtrainer abgeben. Lasse ich das auch mal lieber. Nee, ich muss ganz einfach nüchtern betrachten. Ich habe jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte an Radfahrkilometer, die ich letztes Jahr hatte. Also ich habe viel, viel weniger auf dem Rad trainiert, bin aber dafür mehr gejoggt. Also war mehr laufend unterwegs. Ob das jetzt was gebracht hat, das wird man dann halt im Rennen sehen. Das kann ich jetzt so noch nicht, sagen. Aber ja, ich fühle mich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt einige Sporttests auch gemacht. Die habe jetzt so eine bisschen andere Sprache gesprochen. Die war schon sehr ernüchternd. Mhm. Aber ja, der Kopf wird nicht in den
Was Tank heißt setzen. Sporttests? Was passiert da?
Ja, das sind dann so spezielle Laktatmessungen, wo man jetzt zum Beispiel so Stufetests auf dem Fahrrad macht. Also man fängt jetzt zum Beispiel mit 200 Watt an und dann wird in 30 Watt Stufe wird dann immer gesteigert. Also 200 Watt über 3 Minuten, dann danach 230 Watt 3 Minuten, dann 260 Watt und so geht es dann immer weiter, bis man immer kann.
Ja.
Und dabei wird dann quasi im Ohr dann, also im Ohrläppchen wird dann immer Blut abgenommen und wird dann so eine Laktatkurve, also laktatisch im Prinzip, ja, wie soll man das erklären, so Milchsäure, die sich im Muskel bildet. Und je mehr Milchsäure man hat, desto schneller bekommt man im Prinzip Muskelkater und der Muskel ermüdet. Und da kann man dann schon rausfinden, wie fit man dann ist. Und je länger quasi sich die Laktatkurve, je länger die Laktatkurve braucht, bis sie richtig ansteigt, desto besser ist man quasi in der Ausdauer trainiert. Und dann geht es halt auch noch darum, wie viel Laktat kann man dann überhaupt bilden. Und ja, das wird halt dann anders umberechnet. Und da kam dann schon ein bisschen raus, letztes Jahr habe ich dann schon ein bisschen mehr Watt gedreht, um genau die gleiche Anzahl von Laktat halt zu bilden im Muskel. Ja, das ist dann schon sehr wissenschaftlich, das Ganze.
Ja, es hört sich sehr kompliziert an. Wie ist denn das, also ein Sportler ist ja nicht nur einer, der viel Sport macht und viel trainiert, sondern da hängt ja auch viel mit der Ernährung zusammen, oder?
Ja, da habe ich den Vorteil, meine Freundin, die studiert Bewegung und Ernährung.
Passt ja perfekt.
Ja, genau. Da bin ich manchmal so das Versuchskaninchen für irgendwelche neuen Plätzchen, die sie sich ausgedacht hat. Also bei mir ist auch so, während meine Konkurrenten jetzt zum Beispiel oft irgendwelche Gels oder irgendwelches, keine Ahnung, Zeugs esse, ist bei mir halt die Ernährung schon sehr, sehr natürlich. Da achte ich auch drauf, dass ich jetzt nicht irgendwie Sache isst, wo ich gar nicht weiß, was da jetzt genau drin ist. Meine Freundin, die backt zum Beispiel so finnische Plätzchen, die werde dann meistens an die Trinkflasche dran geheftet. Die bestehen im Prinzip aus Haferflocke, ein bisschen Mehl und sowas und kommen dann so Trockenfrüchte noch mit rein. Im Prinzip alles das, was halt der Körper irgendwo braucht. Also zum Beispiel so alle 4 Stunden ist dann auch mal, ja, wie soll man sagen, so Gemüsebrühe in der Trinkflasche drin, einfach um Salze in den Körper wieder reinzubekommen, die man ausschwitzt und auch Ballaststoffe, die wichtig für den Körper sind. Und die Ernährung ist schon sehr, sehr wichtig, also das muss man schon sagen.
Ja, genau. Ich meine, die ist ja für jeden wichtig, aber für Sportler vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
Ja, ich will jetzt nicht leugnen, dass ich jetzt nicht in McDonald's oder Burger King gehe oder mir jetzt mal irgendwann eine Pizza oder sowas gönne. Ich bin Hobbysportler und klar, da gibt es auch abends mal eine Tafel Schokolade oder auch manchmal morgens.
Man soll sich ja zwischendurch doch nochmal was
genau,
gönnen.
Genau, nee, also das ist bei mir schon. Ich bin schon, ich mag schon süße Sachen, deswegen die süßen Teilchen, die kann ich nicht einfach nur so beiseite schieben, das geht nicht.
Nee, muss man ja auch nicht. Man muss es ja auch nicht übertreiben.
Nein.
Also du bist jetzt noch im Juni bei der EM.
Genau, der 24-Stunden-Europameisterschaft. Genau.
Und die ist in Davos.
Die ist in Davos, genau, in der Schweiz.
Und dann hast du noch ein großes Rennen vor dir, die 12-Stunden-Weltmeisterschaft.
Genau. Die ist in Deutschland. Genau. Wo genau, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Irgendwas mit W? Naja, egal. Kann man rausschneiden.
Gibt es einige Städte mit W in Deutschland. Aber das kriegen wir noch raus.
Ich glaube aber Weilheim heißt der Ort. Okay. Genau.
Ja, das kriegen wir noch raus. Und dann müssen wir euch rechtzeitig informieren. Und dann informieren wir auch die Hörer über die Ergebnisse, die der Kai Sala dann bei seinen wichtigen Rennen macht. Und da bin ich auch schon ganz schön gespannt. Aber ich glaube, das packt er schon. Da kriegt er überall eine Medaille mit nach Hause.
Zu meiner Chefin sagen.
Sieht eigentlich so aus in deiner Wohnung ganz viele Medaillen und Pokale oder sammelst du die nicht?
Ja klar, die sammelt man natürlich schon. Also ich schmeiße jetzt sicher nicht weg oder so, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der die jetzt in so eine Vitrine für jeden sichtbar oder sowas hinstellt. Also die sind momentan im Schlafzimmer.
Versteckt.
Sodass nur ich und meine Freundin sehe.
Damit die weiß, was für ein cooler Typ du bist.
Ja, das hoffe ich weiß auch so.
Okay, ja, dann wissen wir das jetzt auch, weil ich finde das ganz cool, was der so macht. Aber für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich bin nämlich nicht so sportlich. Aber wir haben immer mal wieder Sportler hier, fällt mir gerade so ein. Wir haben jetzt auch Anfang Juni nochmal den Jürgen Wetzel da, der dann über den Schwarzwald Trail berichtet. Auch ganz interessant. Ja, dann danke dir, Kai, dass du da warst bei uns im Studio.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke für das interessante Gespräch und dann bin ich mal gespannt, welche Medaillen du dann demnächst wieder mit nach Hause bringst.
Spaß ist dir der
genau.
Das oberste Gebot.
Es geht nicht um die Medaillen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei deinen Rennen.
Vielen Dank.